Es geht mir bei diesem Lunch Talk nicht darum, erschöpfend und abschließend alles zu beleuchten und sehr, sehr viele Tipps zu geben, was es alles zu machen gibt, sondern es geht mir vielmehr darum, zu verstehen, was passiert rund um unsere Gebäude, um unsere Häuser seitens Natur. Schwerpunkt etwas mehr faunistisch ausgerichtet, aber Pflanzen kommen natürlich auch darin vor und sind selbstverständlich immer auch wieder die Grundlage, dass viel Leben entstehen und gedeihen kann. Ich starte damit mit der Präsentation und gehe da rüber. Ich hoffe, Sie können das alles alle sehen.
Ja, super.
Wunderbar. Wir schauen hier von oberhalb von Bilbenken, das ist im unteren Baselbiet, in Richtung Gempen, Passwang-Blauen mit den Dörfern Bilbenken, Derwil, Ettingen, die man gerade gut sieht, und sehen ein vielfältiges Mosaik in dieser Landschaft verschiedenster Lebensräume. Von Wald über Offenland und natürlich immer wieder sehr dominant diese Siedlung. Was ist da? Was passiert auch in den Siedlungen? Was passiert auch mit diesen vielen Häusern, die da rumstehen? So wechselt es. Okay? Ich wollte Sie fragen, vielleicht kennen Sie das. Kennen Sie den kratzen Gesellen, der oft auf unseren Häusern sitzt, der Hausrotschwanz, und wenn er singt, darum sage ich kratzig, hat er in der Mitte der Strophe ein Strophenteil eingebaut, der tönt, als würde man eine Pfanne mit Stahlwolle putzen. Und zwar singt er und dann. So singt er regelmäßig. Und der ist eigentlich ein schönes Wappentier für das, was wir rund um diese Häuser und Gebäude betrachten können. Ich nehme Sie mit ein bisschen, was ist das für ein Lebensraum? Dann, was haben wir für Vorbilder in der Natur? Und wenn wir jetzt, ich sage wir Menschen, in unseren Häusern wohnen, wir haben da eigentlich eine große WG, wir haben da diverse Mitbewohner und es zeichnet sich zunehmend als auch Wohnungsknappheit aus und wir müssen da etwas tun. Darum ist das Ganze wie eine kleine Einrichtungsshow gegliedert. Wir betrachten das Haus in seiner Umgebung, wie es in die Natur oder in Naturräume eingebettet ist. Das Spannende ist bei Häusern, sie sind aus verschiedensten Materialien gebaut, sei es steinig oder aus Erdherkünften wie Lehm, wir haben Holz, wir haben Mörtel eingebaut, wir haben natürlich dann umgewandelte Steine, sprich Glas oder jetzt mittlerweile natürlich auch umgewandelte Bäume als Erdöl, sprich Kunststoff darin verbaut. Und was Häuser Faszinierendes bieten als Lebensraum grundsätzlich, sie bieten Schutz, darum wohnen wir Menschen ja darin. Und die nächsten Dinge passen größtenteils auch dazu, nämlich die Temperaturen sind sehr ausgeglichen oder es ist sogar ein Tick wärmer als die Umgebung, sprich auch Heizen, sprich Sonneneinstrahlung abfangen etc. Und gerade auch für die Natur bietet es oft hier auch in der häuslichen Umgebung viel Nahrung, Wasser und andere Ressourcen, die zur Verfügung stehen für das Leben. Wenn wir schauen, wie wurde historisch gebaut, wurde eigentlich immer und überall, sagen wir jetzt bis vor etwa 100 Jahre, größtenteils mit den regionalen Baustoffen gebaut. Und das heißt, zum einen sind das die Ressourcen, die vor Ort natürlich vorhanden sind, aber gleichzeitig wird damit das Gebäude auch wunderbar in die Landschaft eingepasst. Es ist das, was wir oft auch in schönen alten Kulturlandschaften als sehr harmonisch empfinden, dem geschuldet, dass diese Häuser eben in der Landschaft gewachsen sind und mit den Materialien aus dieser Landschaft erstellt. Das Gebäude wird so automatisch Teil seiner Umgebung. Und jetzt hier einfach zwei Beispiele von Schindeldächern, die im Alpenraum da und dort noch zu finden sind, aus Holzschindeln oder auf der rechten Seite ein Beispiel, das es in der Schweiz nicht kaum gibt, ein Reetdach, wo mit Schilf das Dach gedeckt wird. Einfach, was ist lokal vorhanden, wird verbraucht, wird verbaut. Und eine typische Bauweise, die jetzt eher jetzt für Schweiz zutrifft oder natürlich die Gegend, wo ich herkomme, aus dem Sundgau, wo das Elsass auch dazugehört, ist diese Riegelbauweise, wo man sehr schön sieht, wie diese natürlichen Materialien verwendet worden sind, mit den Eichenbalken, die das Gerüst stellen. Dazwischen werden mit Weidenzweigen wurden historisch Wände geflochten, die dann wieder mit Lehm und Mörtel verputzt worden sind. Die Dächer mit den Biberschwanzziegeln aus lokalen Lehmgruben, die gebrannt worden sind. Da wurden diese Häuser sehr, sehr natürlich und demnach auch sehr nachhaltig gebaut. Wenn wir jetzt rübergehen, müssen wir die Gebäude auch ein bisschen aus Natursicht betrachten, nicht nur aus anthropogener Sicht. Was brauchen wir in der Natur, dass etwas entsteht? Wir brauchen, und dass auch eine große Vielfalt entsteht, wir brauchen vielfältigste Ressourcen. Da gibt es diverse abiotische Faktoren, die dazugehören. Zum Beispiel, welche Materialien sind vor Ort, welche Gesteine, welche Böden. Wie ist das Klima? Wie ist die Temperatur? Wie ist der Lichteinfall, was die entsprechenden Arten entsprechend, also schätzen? Was haben wir an Wasserverfügbarkeit und so weiter? Bis hin zu Strukturen, einfach Unterschlüpfe, Verstecke, alles, was dazugehört. Und andererseits haben wir natürlich auch belebte biotische Faktoren. Welche Vegetation kommt vor? Was ist an Nahrung überhaupt verfügbar? Und nicht zuletzt, was macht der Mensch damit? Wie bearbeitet er es? Wie pflegt er es? Weil diese Kulturlandschaft natürlich maßgeblich heutzutage vom Menschen geprägt ist. Wenn wir überlegen, was sind Gebäude an den natürlichen Vorbildern? Eigentlich sind Gebäude Felsen, die in der Landschaft stehen, wie wir es kennen. Oder Felswände können es genauso sein. Eigentlich sind Gebäude auch so eine Mischung aus Felswand und Rasen, die drauf entstehen, wie man es oft auf Felsköpfen findet, wo ein Mosaik von verschiedenen Vegetations- und Strukturen nebeneinander vorhanden sind. Das ist eigentlich das Vorbild der Natur. Es sind auch Höhlen, wie wir sie natürlicherweise in Karstgebirgen wie dem Jura kennen. Es sind eigentlich auch ein bisschen stilisierte Bäume, weil doch sehr viel Holz verwendet wird und in den alten Bäumen hat es entsprechend auch wieder Höhlen drin, etc. Hat viele Nischen, das bieten Häuser auch. Ich strapaziere den Begriff ein bisschen. Häuser sind auch ähnlich wie Auen Lebensräume, wo ein Mosaik besteht aus trockenen und sehr nassen Lebensräumen. Wir haben in Häusern ja auch oft, wir erleben es diese Tage, stark regnet, dass plötzlich Wasser im Überfluss da ist, das irgendwo abläuft. Wir machen es meistens leider in die Kanalisation, das muss überhaupt nicht sein. Da ist viel Dynamik vorhanden. Und jetzt hier ein Beispiel eines Retentionsbeckens von Dachwasser, aber jetzt nicht, also der Natur zur Verfügung gestellt. Es hat auch immer wieder Fließgewässeraspekte drin. Wir haben einen großen Strukturreichtum, ein Nebeneinander von unterschiedlichsten Lebensräumen, Kleinlebensräumen, die vorhanden sind und die Häuser bieten. Das müssen wir uns alle mal bewusst sein, diese verschiedenen Faktoren aus der Natur, weil darauf reagieren die Arten, wenn sie in Häusern anzutreffen sind. Sie kommen ja aus der Umgebung, sie sind ja nicht für die Häuser erfunden worden, sondern sie beziehen die Häuser, weil die ihnen Lebensraum bieten. Ja, da haben wir diese WG-Mitbewohner. Wir alle wissen, kennen es selber aus unseren Beobachtungen, aus unserem Sein, wie vielfältig das Leben am Haus und sogar auch im Haus sein kann. Wir nehmen es oft nicht wahr oder bei vielen Leuten ist es dann nur die Wahrnehmung, oh, da ist eine Biene reingeflogen oder da hat es eine Spinne. Im besten Fall kommen wir, werfen sie raus. Aber eigentlich ist das alles um uns herum belebt. Was haben wir da verschiedene? Jetzt für die WG-Mitbewohner müssen wir ein bisschen überlegen. Haben wir Zimmer frei, dass die da wohnen können? Beispiel Hausrotschwanz. Ich habe ihn eingangs erwähnt. Der Hausrotschwanz, der gerne unter Nischen oder in Nischen auf Dachbalken und so sein Nest anlegt und der eigentlich ursprünglich oberhalb der Baumgrenze seinen natürlichen Lebensraum hat. Die Hausrotschwänze kommen eigentlich aus den baumlosen, steinfelsendurchsetzten Gebieten in den Alpen. Und daher stellen unsere Gebäude nichts anderes als eine Felslandschaft dar. Und darum sind sie so bei uns eingezogen. Wir haben natürlich auch andere, ein paar Vogelarten wie Amsel oder Haussperling, die auch gerne irgendwo am Haus brüten. Ein anderer spannender Mitbewohner ist der Mauersegler oder auch Spier genannt, wegen seiner lauten Rufe. Er ist ein reiner Luftbewohner, er fliegt die ganze Zeit, frisst, esst, isst, schläft in der Luft. Das Einzige, was er nicht lösen konnte, evolutiv gesehen, er hat völlig reduzierte Füße, er kann sich knapp halten, ist, dass er kann noch keine Eier in der Luft legen und sie in der Luft ausbrüten. Wenn er das könnte, würde er das natürlich machen. Jetzt muss er noch irgendwo auf einen Felsen kommen und so kommt er oft auch an die Häuser und brütet dort zum Beispiel unter Ziegeln. Es gibt andere, so Gebäudebrüter, wie der Alpensegler oder die Schwalben, jetzt hier die Rauch- und Mehlschwalbe stellvertretend, die den Schutz der Häuser schätzen, weil sie wärmer sind oder eben wettergeschützt ideale Felswände bieten, sofern wir mit ihnen leben wollen. Es werden immer noch viele Mehlschwalbennester ständig abgeschlagen, weil die Mehlschwalbe häufig kotet, wenn sie anfliegt, und das die Leute lästig empfinden. Auf der anderen Seite ist da immer ein Geschnatter und ein wunderbares Gewusel ums Haus herum, wenn die Schwalben und die Segler da sind. Oder andere Beispiele der größeren Natur, die Hausdohle, die eigentlich dazugehört in die Dörfer, aber sehr selten geworden ist, Turmfalken oder gar Wanderfalken, die an den Hochkaminen oder auf den großen Kirchen in den Städten brüten, alles Felsbewohner. Oder weitere typische Felsenbrüter, die Tauben, Türken und Straßentaube in diesem Fall, die auch wild ursprünglich in den Felsen brüten. Die Straßentaube hat sich jetzt so weit domestiziert, dass die eigentlich diese Art selber nur noch in den Städten anzutreffen ist und die Wildart, die Felsentaube, nur noch in Kleinbeständen an gewissen Regionen im Mittelmeer zu finden ist. Oder wir haben Häuser, die besseren Bäume sind. Ihr kennt die Storchennester oder oft werden auch die Waldkäuze mal in einem Kamin angetroffen oder Schleiereulen, die vor allem in landwirtschaftliche Gebäude sehr gerne einziehen. Ja, wir haben noch ganz kleine Bewohner nach den großen Vögeln, diese Insekten und einfach die zauberhaften Wildbienen beispielsweise, die extrem gerne in Mauerlöcher ihre also gewisse Arten ihre Nester reinbauen. Und wir haben ja bei uns über 400 Wildbienenarten in der Landschaft anzutreffen. Und ein beträchtlicher Teil nistet am und ums Haus. Und das ist einfach eine wunderbare Vielfalt. Wer das kennt, der zum Beispiel einheimische Wildpflanzen auf dem Balkon oder im Garten blühen hat, kann sich da einfach jetzt mal hinsetzen, wenn die Sonne scheint und sieht, welch vielfältigen, verschiedenen Blütenbesucher, nicht nur der Wildbienen, auch der Fliegen, der Schmetterlinge, der Käfer und so weiter, diese Blüten besuchen. Da ist immer etwas zu beobachten. Es gibt immer etwas zu sehen und immer eine Überraschung. Oder was wir im Haus auch antreffen, sind die Wespen. Das sind die Verwandten der Bienen, aber sie sammeln keinen Nektar und keinen Pollen, sondern sie ernähren sich tierisch, sie fressen Insekten. Und man darf nie vergessen, auch wenn sie manchmal lästig sind, dass sie stechen können. Sie sind ganz große Nützlinge. Hornissennester, die voll funktionieren, die fressen in einem Sommer 4 bis 5 Kilogramm Insekten. Und wenn man sich vorstellt, wie leicht ein einzelnes Insekt ist, kann man sich vorstellen, wie viele Tiere es braucht, um 4 bis 5 Kilogramm davon zu fangen. Die ganzen Diskussionen um die Ziegenmücke oder so ist sicher auch von Vorteil, wenn es Hornissen in der Gegend hat oder auch gemeine Wespen, die solche kleine Mücken fangen und fressen. Wir haben andere Nützlinge, die oft bei vielen Menschen nicht so beliebt sind. Die Spinnenarten, wir kennen sie alle, wie sie halt auch gerne ins Haus kommen. Es ist schön warm, es ist wettergeschützt und es hat Nahrung. Und wenn man sie lässt, dann zum Beispiel unten rechts die Zitterspinne, dann findet man sie eigentlich in praktisch jedem Zimmer in irgendeiner Ecke, wo sie sitzen und manchmal in den Netzen vibrieren, daher der Name Zitterspinne. Jetzt hängt, ah, jetzt geht's weiter. Ein anderes Insekt, das sehr spannend ist, das zum Beispiel an einem regengeschützten Ort unter einem Balkon, wo es Erde hat, vorkommen kann, ist der Ameisenlöwe. Das ist eine, jetzt bin ich gerade unsicher, ich glaube, es ist eine Käferart, der im Boden eine Trichterfalle baut, die man rechts sieht, und ahnungslose Ameisen stolpern da rein, fallen runter und werden unten gleich empfangen und verspiesen. Das achten Sie sich mal drauf, wenn Sie regengeschützte Orte haben, wo sogar noch ein bisschen die Sonne hinscheint, eben zum Beispiel unter Balkonen, die nicht zu hoch hängen, dann findet man oft diese Trichter dieser Ameisenlöwen und das ist immer auch wieder spannend zu beobachten. Zebrafrei. Andere Tiergruppe, der Säuger, die Fledermäuse. Hier die Zwergfledermäuse, das ist die häufigste Fledermausart, die in Spalten an Häusern lebt. Zum Beispiel auch, wenn es Betonverbundspalten hat oder hinter Holzfassaden, auch manchmal hinter Fensterläden, in Rollladenkästen etc. sind diese Zwergfledermäuse anzutreffen. Und es kann in einem Rollladenkasten können 30 bis 50 Weibchen unter Umständen sein, die da zusammen ihre Jungen großziehen. Das ist etwas Außergewöhnliches. Und man sieht es häufig an kleinen, etwas trocken, krümeligen Kotspuren auf Fensterbretten, wenn die Zwergfledermäuse oben dran liegt. Es gibt natürlich diverse andere Arten, die im Siedlungsraum auch anzutreffen sind. Fast alle einheimischen Fledermäuse sind zeitweise mit Gebäuden verbunden, weil sie dort auch mal ein Männchen nur in kleinen Vorkommen oder weil sie dort in den größeren Weibchengruppen ihre Kinder großziehen. Und man muss etwas verstehen rund um die Fledermäuse. Das ist viel komplizierter als bei den Vögeln, aber auch unglaublich spannend. Die Fledermäuse, die haben eine ganze Serie von Quartieren, die eine Gruppe miteinander benutzt, weil eine Fledermaus versucht täglich ihre Körpertemperatur tagsüber zu senken, etwa 24, 25 Grad. Und sie schaut deshalb immer, wo ist das möglich? Also sie kann in einem Quartier, wenn es an einem Ort etwas wärmer ist als einem anderen beim Wetterumschwung, das Quartier innerhalb rüberkrabbeln oder es gibt es immer wieder, dass die Sack und Pack zusammen packen und dann wirklich mit den Kindern umziehen in andere Quartiere. Und Das bedeutet automatisch, die Quartiere müssen zahlreich vorhanden sein. Sie müssen den Fledermäusen auch bekannt sein. Es nützt nichts, wenn das keine Fledermaus kennt. Und sie müssen die jeweilig aktuellen mikroklimatischen Bedingungen erfüllen. Und das ist super spannend, aber bedeutet auch, dass das Risiko für die Fledermäuse, dass sie ein Problem bekommen, natürlich viel größer ist. Wenn man jetzt ein funktionierendes Quartier zerstört, dann ist das nicht ein Problem von einer einzelnen Amsel, um eine Analogie der Vögel anzusprechen, sondern es ist dann ein Problem einer ganzen Gruppe. Und das kann bedeuten, dass großflächiger eine Art lokal Probleme hat. Darum sind diese Quartiere umso bedeutender. Und es gibt auch noch vor allem zwei Fledermausarten, die ab und zu noch anzutreffen sind, die dann wirklich typischerweise offene Mästriche hängen, das große Mausohr und die kleine Hufeisennase, die dann in die offenen Estriche einfliegt, oder Dachstock, muss ich sagen, und dort in großen Gruppen anzutreffen ist, wenn sie ihre Weibchen wenn sie ihre Jungen aufziehen. Und umso entscheidender ist an diesen Fällen der passende Fledermausschutz und der Quartierschutz. Wir haben andere Untermieter, natürlich die ganzen Mausartigen, diese kleinen Nager in mehreren Arten, typischerweise am häufigsten die Hausmaus und die Wanderratte anzutreffen, die eigentlich unglaublich putzig, charmant, spannend sind, aber aus hygienischen Gründen oft nicht so gerne gesehen werden. Wir haben immer wieder mal in Hausnähe auch Fuchsbauten, Dachs, fehlt jetzt hier, Steinmarder, die sehr nah in der Siedlung oder sogar fast im Schöpfen und so vorkommen, und das Lieben, oder der Steinmarder, der natürlich auch über die Dächer unterwegs ist und dort auf Tauben oder sonstige Jagd ist. Oder wir haben andere Kobolde der Nacht, wie zum Beispiel die Siebenschläfer oder der Igel oder die Hausspitzmaus. Alles spannende, hochinteressante, also wirklich hoch komplexe wie sagt man, Lebensformen und Tierarten, die in unserer Umgebung vorkommen, die wir oft einfach nicht sehen, weil sie nachts aktiv sind oder im Versteckten agieren. Und da möchte ich noch einen kleinen Bogen zu den Pflanzen spannen, ohne jetzt hier in die Tiefe zu gehen, weil es einfach ein zu großes Thema ist, was man alles machen kann. Hier stellvertretend der gute Heinrich eine Pflanze aus den Gänsefußgewächsen, die ähnlich wie Spinat gegessen werden kann. Man sieht ihn häufig noch im Alpenraum rund um die Häuser, auch wenn es ein bisschen gedüngt ist. Das ist eine Pflanze, die man wunderbar essen kann und die eigentlich typischerweise immer um die Häuser anzutreffen ist, auch an den Hausfassaden, aber massiv seltener geworden ist. Und jetzt auch hier eine ganze Auswahl verschiedener spannender Pflanzen, die oft sehr, sehr nah mit Häusern und mit der Siedlung verbunden sind in ihren Vorkommen, die aus verschiedensten le wilden Lebensräumen stammen, aber doch am und im und auf dem Haus interessante Ersatzstandorte gefunden haben. Und jetzt kommen wir zum Thema, die große Herausforderung heutzutage. Ich habe historische Häuser gesehen, wie lange gebaut und gearbeitet wurde. Wir sind in einem Zeitalter, wo wir sehr technisch unterwegs sind. Wir sind in einem Zeitalter, wo wir sehr auch immer wieder gerne ästhetisch gesehen sehr abstrakt unterwegs sind, mit solch klaren Formen wie mit diesem Glashaus hier. Da ist nichts aus meiner Sicht grundsätzlich einzuwenden, aber oft oder fast immer gehen die Lebewesen hier, außer es ist irgendeine gesetzliche Vorschrift für Dachbegrünung, gehen die Lebewesen hier komplett vergessen. Diese Gebäudehüllen haben all das nicht mehr, was alte hatten, als vielleicht mal ein Rollladenkasten. Sie haben nämlich keinerlei Nischen mehr, sie haben keinerlei Wände mehr, die irgendwie bewohnbar sind. Sie haben den ganzen Lebensraum, die diese Felslandschaft so einzigartig macht, haben sie eigentlich aufgegeben. Man kann jetzt auch sagen, es ist ein Zeichen der Entfremdung des Menschen von der Natur im urbanen Kontext. Das ist sehr gut möglich. Und wir haben natürlich da ein Problem mit der Energiewende. Das Bild rechts haben Sie vielleicht schon verschiedentlich in ähnlichen Ausführungen gesehen. Es werden die Häuser heute energetisch optimiert. Da wird noch so jede kleine Wärmebrücke wird gedämmt. Es wird Isolationsmaterial eingebaut. Es werden überall, wo es rot ist, schaut man, dass keine Wärme verloren geht. Also versucht man, das alles zu isolieren, sämtliche Löcher zu stopfen. Und das heißt, es gibt keine Mauerlöcher mehr für die Wildbienen. Die Schwalben sind nicht mehr erwünscht. In den Dachstock kommt schon gar niemand rein, weil das alles ausgebaut ist. Und wir haben am liebsten auch keine Bäume und Kletterpflanzen, weil das gibt ja Laub und Laub bedeutet Arbeit. Und das ist sehr, sehr schade. Und unsere Herausforderung, die wir uns jetzt als Gesellschaft stellen müssen, ist wirklich den Schulterschluss wieder und die Zusammenführung der menschlichen und natürlichen Ansprüche wieder zusammenzubringen. Wir müssen wieder lernen, auch integraler zu denken, auch nicht nur in der eigenen beruflichen Nische zu bleiben, dass die Architekten und die Tiefbauer und die Gärtner und die Naturschützer und die Immobilienverwalter und wer auch immer, dass die nicht miteinander reden und jeder nur sein Ding und sein Optimum rausholt, sondern dass wir merken, wir bekommen das eigentlich nur miteinander hin. Und ich habe dieses Symbolbild der Philharmonie de Paris extra gewählt, weil dort auf der Fassade stilisierte Starenschwärme abgebildet sind. Das ist jetzt noch nicht eine perfekte Lösung natürlich für ganz viele Lebensarten, aber es ist ein spannender Ansatz, dass das wieder auch in ganz, ganz moderner Architektur zusammenkommt. Wenn Sie mal Zeit haben, gehen Sie das anschauen, gehen Sie rein. Es lohnt sich, es ist ein wunderschöner Saal auch innen drin. Und jetzt geht es darum, wie gestalten wir wieder unsere Naturzimmer? Vor der Türe, aber auch auf unserem Balkon. Wie werden unsere Gebäude wieder lebendiger und sind nicht nur einfach leere, aseptische, sterile Hüllen, wo irgendwelche Menschen drin leben, sondern wo wir auch wieder mit der Natur in Verbindung stehen. Die mannigfaltigen psychischen, psychohygienischen, sozialen etc. Vorteile, auch ökologischen Vorteile sind bekannt. Es geht jetzt darum, dass wir es wirklich tun, dass wir es umsetzen. Es gibt verschiedene Visionen, wie das aussehen kann. Ich danke Diana Marti, dass ich dieses Bild leihen konnte, weil es einfach schön zusammenbringt, wie bekommen wir wieder unseren Siedlungsraum lebendiger, grüner, lebenswerter, auch menschenfreundlicher, im Hinblick aufs Klima, im Hinblick auf die Biodiversität, weil dann ist ganz viel möglich. Biodiversität lebt von der Vielfalt der Lebensräume und der Nischen, die angeboten werden. Wir müssen dabei Ängste und Vorurteile ablegen. Die Kotverschmutzung der Fassaden habe ich angesprochen oder dass auch mal Efeu oder andere Kletterpflanzen eine Fassade hochranken dürfen. Eigentlich heißt es ja immer, das macht alles kaputt. Wenn die Fassade intakt ist, kann der Efeu eigentlich sauber mit den Haftwurzeln dran bleiben. Wir haben jetzt gerade in einer Ruinenrenovation das ausführlich das Thema diskutiert und es kommt aus der Forschung immer häufiger der Hinweis, dass UV-Strahlen den Wänden und den Mauern wesentlich mehr zusetzen als ein Pflanzenbewuchs. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Wir haben da einfach alte Vorurteile, das geht nicht. Und es ist schön, wenn wir diese ablegen können. Es gibt viele Einrichtungsideen. Das ist nicht jetzt das Zentrum dieses Vortrages. Wir müssen wieder anfangen, unsere Dächer, unsere Fassaden, unsere Fenster zu begrünen, lebendig werden zu lassen, Nischen einrichten, wo Tiere reinschlüpfen können, leben können. Da haben wir im Kleinen wie im Großen ganz, ganz viele Möglichkeiten und diese gilt es wirklich wahrzunehmen. Auch auf den Flachdächern. Oft, ich zeige rechts unten, sind immer noch reine Sedumteppiche, die angesät werden. Die sind schon nett, aber man kann auch auf Flachdächern viel mehr rausholen. Man muss da einfach die Statik berücksichtigen. Oftmals kann man auch mit der Substrathöhe spielen. Zum Beispiel übertragenden Elementen über Stützmauern kann man dicker gehen und dann kann automatisch eine andere Vegetation entstehen. Und gerade Basel hat. Darum das Beispiel hier vom Peter-Merian-Haus beim Bahnhof hat von den bedeutendsten Vorkommen, zum Beispiel vom kleinen Knabenkraut Orchis morio, auf diesen Flachdächern mittlerweile. Also es ist auch ein Lebensraum, der seltenen Arten attraktive Alternativen geben kann zu den zerstörten Lebensräumen, die in der Landschaft leider immer seltener werden. Und wir bekommen die Probleme nur gelöst, wenn wir an beiden Orten tätig sind. Wir müssen frühzeitig planen, gut kommunizieren, gut visualisieren und dann kann man, wie hier das Beispiel Beckenstraße, schöne Beispiele relativ kostengünstig auch umsetzen. Wir müssen auch wieder daran denken, dass nicht nur wir drin wohnen, man kann auch in Fassadenrenovationen oder Neubauten oder Verschalungen oder weiß ich was, Nisthilfen integrieren, einbauen, Zugänge schaffen. Man kann sich auch mal überlegen, können wir auch wieder Dachstöcke stellenweise öffnen? Vielleicht brauchen wir das ganze Volumen gar nicht und können da versuchen, zumindest Fledermäusen Quartiere anzubieten oder Nisthilfen für Turmfalken aufhängen oder Hausdohlen. Das funktioniert alles in der Praxis. Alles vorhanden, die Techniken sind vorhanden. Wir müssen es nur tun. Und unsere Vision stärken. Wir müssen sie leben. Wir müssen sie zeigen, im Großen wie im Kleinen. Es muss nicht teuer sein. Es muss nicht verrückt sein. Es muss auch nicht gleich immer alles radikalst umgebaut werden. Stück für Stück müssen wir dranbleiben, dass alles viel grüner wird, weil da geht es der Natur viel besser und da geht es auch uns Menschen viel besser. Und damit möchte ich hier eigentlich diese kleine Horizontschau schließen und darauf hinweisen, dass zum Beispiel im Raum Basel die Aktion Basel blüht auf von BirdLife Schweiz zusammen mit der Basler Kantonalbank. Diese Aktion ermöglicht es Haus- und Wohnungsbesitzern oder Bewohnern, Mietern, Mieterinnen, ermöglicht es diese Aktion da. Mehr Natur zu gestalten, mehr Leben entstehen zu lassen und viele schöne kleine Details anzulegen, die unseren Alltag bereichern. Wer hat nicht Freude, einem Schmetterling zuzuschauen, wenn er von Blüte zu Blüte gaukelt? Ich glaube, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, ist das bei jedem Menschen gleich. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.